Herzlich willkommen bei Backcheck, dem Eisbären-Fan-Podcast. Folge 1, neuer Podcast von Eisbären-Regensburg-Fans für Eisbären-Regensburg-Fans. Das heißt nichts Offizielles und auch nichts Professionelles, aber wir werden uns natürlich alle Mühe geben. Wir, das ist mein Kumpel Tom, mein Name ist Nico und wir laden euch ein, dabei zu sein in unserem wöchentlichen Podcast über die Eisbären, über die letzten Spiele, was momentan aktuell ist und natürlich blicken wir auch auf die anderen Teams in der DEL2, vor allem auf unsere Tabellennachbarn, was da so passiert zuletzt und wir hoffen, dass es euch gefällt und ich will sagen, wir legen los.
Wir freuen uns drauf.
Zu Beginn der ersten Folge stellen wir uns jetzt einfach mal kurz vor bei euch. Tom, wie lange gehst du eigentlich schon zu den Eisbären?
Ich gehe seit 2002 zu den Eisbären. Mein erstes Spiel war damals in der zweiten Bundesliga gegen die Tölzer Löwen. Und seitdem hat mich das Eisbärenfieber gepackt. Ursprünglich natürlich im B9, mittlerweile hat sich das Ganze ein bisschen geändert und wir stehen aber trotzdem noch in der Kurve oder ich stehe noch in der Kurve und ja, bin alle Höhen und Tiefen mitgegangen, völlig egal, ob das Landesliga war oder Oberliga oder jetzt eben DEL2 und das soll auch weiterhin so bleiben.
Hat es ja schon einige Höhen und Tiefen gegeben in der Zeit.
Ja, ja, definitiv.
Von der Landesliga bis zur DEL2-Meisterschaft.
Richtig, alles mitgemacht. Und was soll ich sagen? Immer noch dabei. Und wie sieht's bei dir aus, Nico?
Ich gehe seit 1997 zum EVR. Wie es bei vielen wahrscheinlich so war, hat mich mein Vater mitgenommen zu den ersten Spielen. Und ja, seitdem eigentlich auch durchgehend und alles mitgemacht, was so passiert ist, auch noch im alten Eisstadion und dann halt in der Donauarena.
Bevor wir unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt noch mehr langweilen, würde ich sagen, starten wir einfach direkt rein in unsere erste Folge. Und ja, was war so los diese Woche bei den Eisbären? Ich glaube, das größte oder interessanteste Thema war die Neuverpflichtung der beiden Torhüter, Olivier Rohr und Kimi Safran. Wie hast du das Ganze gesehen? Kam ja schon recht überraschend. Nachverpflichtungen wurden ja immer ein bisschen gefordert. Und nicht unbedingt auf der Position, auf der sie jetzt getätigt wurden. Was würdest du sagen?
Ja, ist richtig. War durchaus überraschend. Ich habe nicht mitbekommen, dass es um die Gesundheit der beiden so schlecht steht. Also von Laurikainen und Neffin. Das heißt, Laurikainen, dass er angeschlagen ist, hat sich ja rumgesprochen gehabt, aber von der Verletzung von Neffin habe ich nichts mitbekommen bis zu dem Zeitpunkt.
Ich glaube, er hat sich im Spiel gegen Selb verletzt. Das war zumindest mein letzter Wissensstand.
Erklärt dann auch einiges vielleicht noch aus dem Spiel. Aber ja, war auf jeden Fall überraschend. Zumal dann ja am Tag drauf gleich noch der Kimi Safran verpflichtet wurde mit Förderlizenz.
Richtig.
Wo wir dann bei 5 lizenzierten Torhütern standen oder stehen. Ein bisschen bitter, die Geschichte, weil man jetzt mit einer Conti-Verpflichtung reagieren musste. Was man gehört hat, war das nicht die erste Wahl von Peter Flash. Der hätte lieber einen deutschen Goalie gehabt.
Vielleicht kurz für alle, die es nicht wissen, Olivier Rohr belegt eine Kontingentstelle. Dementsprechend haben wir jetzt eben neben Laurikainen noch einen zweiten Torhüter, der eine Ausländerlizenz belegt.
Und damit die 5. und es sind nur maximal 6 erlaubt in der Saison. Das heißt, dass für weitere Neuzugänge oder Neuzugang nur noch eine Lizenz zur Verfügung steht. Das ist natürlich wahrscheinlich genug, aber der muss halt dann sitzen. Ja, aber zurück zu Olivier Rohr. Ist auf jeden Fall ein guter Ersatz, würde ich sagen. Der wird seine Sache bestimmt gut machen. Aber ja, trotzdem bitter, dass eigentlich auf der einzigen Position im Team, die keine Verstärkung gebraucht hätte, jetzt so nachgelegt werden musste.
Ja, da sagst du was. Sehe ich tatsächlich genauso. es ist natürlich, unser Handlungsspielraum ist ja generell schon ein Stück weit eingeschränkt und man hört ja immer wieder aus Fankreisen, hätte es die Conti-Lizenz für Lauri-Kainen überhaupt gebraucht vor der Saison etc. Die Verantwortlichen haben sich so entschieden, das muss man respektieren. Lauri-Kainen hat uns sicher auch einige Punkte gerettet. Dementsprechend ist es natürlich jetzt doppelt bitter, eine weitere Conti-Lizenz wieder auf der Torhüterposition vergeben zu müssen. Auf der anderen Seite, wenn man sich die Statistiken ansieht, glaube ich, haben wir mit Olivier Rohr einen sehr guten Fang gemacht. Hat ja mehrere Jahre in Augsburg gespielt, davor auch schon mal in der DEL2 für Krimitschau, hatte dort immer über 90% Fangquote. Zuletzt dann beim HC Pustertal nur wenige Spiele gemacht, bisschen drunter mit der Fangquote. Keine Ahnung, was da der Grund war, vielleicht war er verletzt, wird man sehen, aber nichtsdestotrotz, glaube ich, ist er definitiv jemand, der auch mal ein Spiel gewinnen und 3 Punkte festhalten kann, oder?
Ja, und es war ja auch alternativlos, das darf man nicht vergessen. Wenn die beiden verletzt oder angeschlagen sind, dann kannst du mit so einem Duo nicht in das Saisonfinale gehen. Also mit diesem Risiko, das geht nicht. Man hätte den Verantwortlichen, was weiß ich, was vorgeworfen, wenn da jetzt nicht reagiert worden wäre. Also insofern ist das alternativlos. Und wenn kein deutscher Goalie mit entsprechender Qualität aufzutreiben ist, dann ist es nun mal so, dann muss man so reagieren und fertig. Ja, und der Olivier Rouin, der war ja dann praktisch am Freitag gegen Ravensburg gleich zum ersten Mal im Tor. Was man so mitbekommen hat, so direkt aus dem Flieger ins Tor sozusagen.
Richtig, ja.
Wahrscheinlich die Mannschaft in der Kabine vor dem Spiel kennengelernt, wenn überhaupt kennengelernt. Ja, hat alles in allem seine Sache aber eigentlich ganz gut gemacht für das, dass das so kurzfristig war.
Sehe ich tatsächlich auch so. War ein guter Rückhalt. Hat natürlich am Endergebnis nicht so viel bewegen können, wie es vielleicht der ein oder andere sich erhofft hätte. Aber gut, das ist jetzt wieder ein Thema. Erstes Spiel muss man sich natürlich auch erst an seine Hintermannschaft gewöhnen. Ich glaube, das braucht alles noch ein bisschen Zeit. Ich sag mal so, an ihm lag es sicher nicht, dass wir gegen Ravensburg verloren haben. Weil wir jetzt natürlich schon beim Thema Ravensburg sind, glaube ich, könnte man gleich weitermachen und uns mal das nächste oder unser letztes Heimspiel anschauen.
Ja, da haben wir die Ravensburg Tower Stars zu Gast gehabt. Und das ging ja eigentlich schon mal ganz mies los für Rohr. Schlechter kann man eigentlich fast nicht starten. Ich meine, war jetzt nicht seine Schuld, aber nach 2 Minuten 19 ist 0:1 kassiert von Robby Zanik. Ist jetzt auch was, wo man sagen muss, muss man nicht unbedingt halten, aber es ist halt verdeckt und blöd, wenn du da neu drin stehst.
Und es ist der Goldhelm, der Ravensburger.
Du kriegst halt den ersten Schuss
natürlich,
also dann rein. Ne? Ist schon blöd, aber gut. War natürlich auch Sache von unserer Hintermannschaft. Das ist leider ja zuletzt wieder ein bisschen wieder mehr zum Problem geworden. Und wir haben eigentlich im ersten Drittel wirklich schlecht angefangen gegen Ravensburg.
Ja, ja. Also die ersten 10 Minuten waren klar in Ravensburger Hand. Die haben zahlreiche sehr gute Chancen gehabt und dann eben, wie schon thematisiert, folgerichtig natürlich auch das 1-0 geschossen. Anschließend sind wir besser ins Spiel gekommen, hatten selbst auch wiederum Chancen auf den Ausgleich und gut, wie soll es anders sein? Ich glaube, das passt so ein bisschen zur aktuellen Lage, in der wir uns befinden. Mit der Pausensirene fangen wir uns das 2:0 durch einen individuellen Fehler an der eigenen blauen Linie. Und ich weiß nicht, ich glaube, es war wieder Sanik auf und davon und mit dem Alleingang und haut das Ding in den Winkel. Auch da wieder, unser neuer Goalie kann natürlich nichts machen. Maximal ja. Bitter.
Hat irgendwie schon zum Spiel gepasst, bis dahin, muss man ehrlich sagen. Und auch das wiederholte Problem mit den Fehlern in der Abwehr, dass bei uns einfach passiert es zu häufig, dass der letzte Mann den Puck vertändelt und wir Alleingänge vom Gegner geradezu produzieren. Und da stehst als Goalie immer auf verlorenen Posten. Da kannst du zwar natürlich auch zum Helden werden, aber in der Regel ist es echt schwer. Und vor allem gegen jemanden wie Robby Zarnik.
Ja, absolut. Ich würde sagen 50-50 Chance. In dem Fall ging es leider nicht gut für uns aus und für Rohr. Aber nichtsdestotrotz, 2-0 nach dem ersten Drittel ist jetzt eine Hypothek, die kann man schon noch aufholen. Ja? Also so ist es nicht. Und wenn man sich dann das zweite Drittel anschaut, ich weiß nicht, was Flash in der Kabine zu der Mannschaft gesagt hat, aber sie sind sehr stark aus der Kabine gekommen. Das zweite Drittel war tatsächlich nicht das zweite Drittel, was man sonst in den letzten Wochen von den Eisbären kannte.
Ja.
Trotzdem war es auch dann wieder so, abgefälschter Schlenzer der Ravensburger aus dem Nichts und es steht 3-0. Und dann hängen natürlich erstmal die Köpfe.
Ja, zu dem Zeitpunkt war es schon wirklich wieder so, auch als Fan ganz schwer. Weil du hast dann schon gemerkt, okay, also eigentlich so schlecht stellen wir uns nicht an, aber der Gegner macht halt das Tor. Also so wie es öfter läuft und wie es im ersten Drittel eben schon lief und zweites Drittel war eben überraschend stark eigentlich, weil es ja, wie du schon gesagt hast, normalerweise unser
schwächstes
Drittel ist.
Ja.
Mit Abstand, also da fällt regelmäßig die Qualität ab plötzlich. Ja, aber dann, nach dem 0-3, wo eigentlich jeder dann schon wieder die Köpfe hat hängen lassen, weil du dich für deine gute Leistung nicht nur nicht belohnt hast, sondern du hast ein Gegentor sogar noch eingefangen, dann plötzlich hat die Mannschaft aber irgendwie zum großen Halali geblasen und hat da Aufholjagd gestartet.
Absolut brutale Moral unserer Mannschaft. Aufholjagd mit 3 Toren in Folge. Insbesondere unsere Contis haben sich belohnt. Morley und Liz jeweils mit einem Treffer. Morley zusätzlich mit dem Assist auf unser Arbeitstier Preto. Also Hut ab. Wirklich stark zurückgekommen, starkes Comeback. Und plötzlich ging es auch auf den Rängen wieder rund. Und man hat gespürt, okay, da geht was, das Spiel ist noch lange nicht entschieden. Gut, dann schauen wir mal, wie es in Drittel 3 noch gelaufen ist.
Ich muss ja auch ehrlich sagen, also ich habe mich beim ersten Anschlusstreffer noch nicht sonderlich gefreut. Ich glaube, das hast du mitbekommen, bist ja hinter mir gestanden. Ich habe mir gedacht, ja, jetzt schießen sie ein Tor, jetzt wo wir es nicht mehr brauchen, weil es schon verloren ist.
Ich glaube, du warst der Einzige im Block, der nicht aufgesprungen ist.
Aber eigentlich sollte ich jetzt nach so vielen Jahren Eishockey wissen, dass 0-3 gar nichts heißt. Und auch, dass 3-3 nach dem zweiten Drittel gar nichts heißt, wenn du denkst, du bist am Drücker, weil du halt dann auch im letzten Drittel ganz schnell wieder ins Hintertreffen geraten kannst. Und so ist es dann auch passiert, ne?
Das ist richtig. Ravensburg hat im Powerplay getroffen und hat aus unserer Sicht 3-4 erhöht. Dem Ganzen ging eine Strafe von Patrick Demetz voraus, der ja Robby Zarnik ohne Schläger mit dem Körper blocken will. Und in meinen Augen fiel der Goldhelm der Ravensburger schon ein bisschen zu leicht. Und die Schiedsrichter sind dann leider auch ein bisschen drauf reingefallen. Ich meine, wir sind hier ein Eisbären-Podcast, deswegen erlaube ich mir das jetzt einfach mal. Für mich war es keine Strafe oder sagen wir so zumindest eine sehr fragwürdige Regelauslegung. Und das ist natürlich ein Punkt, der sich ein bisschen auch so durch die letzten Spiele zieht. Du bist drauf und dran, wieder ins Spiel zu finden, hast vielleicht sogar den Ausgleich geschossen, Moral ist wieder vorhanden, auf den Rängen geht's rund und dann kommt plötzlich eine etwas, undurchsichtige Schiedsrichterentscheidung, etwas fragwürdiger Pfiff und prompt in dieser Spielsituation kassierst du dann wieder einen Nackenschlag. Ist natürlich schon ein Punkt, wenn du das zu oft hast, dann glaube ich, macht das auch was mit dir als Mannschaft und ja, letzten Endes konnten wir uns davon nicht mehr erholen.
Ja, es ist natürlich schon so, dass also ich finde, die Strafe konnte man schon geben, aber es waren halt doch die eine oder andere Situation auch von Ravensburger Spielern, die man dann halt auch vorher schon hätte geben müssen als Strafe. Und das war, glaube ich, ja das, was zum Unmut im Stadion geführt hat, dass du halt praktisch vorher schon ein paar Mal Strafe gefordert hast. Ich meine, Fans fordern immer schnelle Strafe, aber da waren wirklich Sachen dabei, wo ich sage, kann man schon geben, ne? Und dann im Gegenzug kriegst du aber dann die Strafe. Und das ist, ja, dann tobt natürlich die Halle. Und dann wurde auch schnell der Schiedsrichter als vermeintlich Schuldiger für das 3:4 ausgemacht. Aber es ist natürlich trotzdem so, dass die Spieler auf dem Eis stehen und spielen müssen und dass Schiedsrichterentscheidungen zusammen auch wieder ausgebügelt werden können als Team. Aber in dem Fall ist es halt Ravensburg gelungen, das auszunutzen. Und dann stand es halt 3:4. Ne?
Richtig, ja.
Ja, und dann musst du natürlich zum Schluss schauen, was du daraus machst. Wie du bei 3:4 reagierst, es war ja dann 6-7 Minuten vor Schluss, da hast du dann nicht mehr allzu viel Zeit. Ja, mein Gott, dann nimmst du halt 2 Minuten vor Ende des Spiels und heute raus.
Du musst irgendwas probieren. Ja. Also ich kann Flash verstehen, er will natürlich einen Impuls setzen von außen, will die Mannschaft ein bisschen wachrütteln und ja, hat's probiert. Ging leider nicht auf.
Ja, du hast dann immer dieses Risiko natürlich, aber es hat ja zuletzt auch schon mal funktioniert. Also jeder Eishockey-Coach, der das bei dem Spielstand und der Uhrzeit nicht macht, der wird sich danach wahrscheinlich anhören müssen, warum das ein
Goalie nicht gezogen hat.
Ja, genau. Also kann man ihm jetzt keinen Vorwurf machen, also richtig. Das heißt sowieso nicht. Aber es ist halt irgendwie, hast du es als Fan dann manchmal schon vorher so ein bisschen, du merkst, das kann halt nichts werden, weil die Mannschaft einfach den Druck nicht herbringt, weil Bullies verloren werden und dann hast du 6-5 und du weißt, okay, also ich sehe nicht, dass wir das nächste Bully gewinnen. Und genauso kommt es dann halt manchmal, aber als Coach musst du ja einfach ans Team glauben, also du kannst ja nicht sagen, ach, wir lassen jetzt diese Chance, die wir da vielleicht noch haben, verstreichen, weil wir werden vielleicht das nächste Bully nicht gewinnen. Oder ich glaube nicht an die Mannschaft, das kannst du nicht bringen.
Nee, ne? Ganz klar. Und der Slogan, den Peter Flash ja auch immer wieder betont in den Interviews, sicher auch mannschaftsintern, Belief, Glaube. Und nachdem coacht er nach diesem Begriff und nur so funktioniert es. Deswegen, also kein Vorwurf an ihn. Letzten Endes war es halt dann der Empty Netter, der dann das Spiel endgültig entschieden hat. Aber gut, es ist nun mal so. Ravensburg ist jetzt keine Laufkundschaft. Es wäre mehr drin gewesen nach dem zweiten Drittel. Mein Fazit sieht so aus, wir haben wirklich ein gutes Spiel gegen eine extrem starke Ravensburger Mannschaft abgeliefert. Es war natürlich ein bitterer Abend für unseren neuen Torhüter. Auch der hat wirklich sonst extrem gut gehalten. Aber so ist es nun mal. Am Ende zählen die Punkte und richtig. Die haben wir nicht geholt. Die sind nach Ravensburg gegangen und
auch nicht unverdient.
Und auch nicht unverdient,
sagen,
richtig. Das muss man ganz klar so sagen. Nur, wir können uns halt jetzt mal wieder nichts davon kaufen. Und wenn man dann kurz auf die Tabelle blickt nach dem Spiel, alle anderen Konkurrenten haben an dem Freitag auch gepunktet und somit ist unser Vorsprung auf Platz 12 auf Bad Nauheim auf einen Punkt zusammengeschmolzen. Das heißt, die Eisbären standen wieder vor einem 6-Punkte-Spiel.
Ja, in Bad Nauheim am Sonntag, da hätte man sich ja dann ein bisschen was eigentlich vorher ausmalen können, was da passiert. Bad Nauheim natürlich stark und wir wissen, glaube ich, alle, dass Bad Nauheim jetzt nicht den Kader hat, der da in den Playdowns unbedingt jetzt zu verorten gewesen wäre vor der Saison. Aber die hatten ja einen ganz extrem schlechten Saisonstart und haben sich aber seitdem versucht, immer mehr da rauszukämpfen. Jedenfalls gut drauf aktuell, deswegen war das schon ein bisschen gefährlich.
Das ist richtig. Was man nicht vergessen darf, auch Bad Nauheim hat einen Trainerwechsel hinter sich während der Saison. Aktuell Mike Pellegrims an der Seitenlinie und der macht seine Sache bisher wirklich gut. Man erkennt ein bisschen so die Handschrift, die er reingebracht hat. Bad Nauheim hat natürlich auch Top-Stürmer in ihren Reihen, Parker Bowles, Taylor Walls, Jordan Hickmott, die allein können natürlich Spiele entscheiden. Und ja, schauen wir doch mal auf die Auswärtspartie in Nauheim am Sonntag. Ich war vor Ort. Ich kann vorab sagen, es war schweinekalt. Es war wirklich schweinekalt und ich hatte gehofft, dass unsere Eisbären die Gemüter ein bisschen erhitzen, wie soll ich sagen, dass wir am Ende eine Party feiern und die Temperaturen egal sind, aber ja, ich kann so viel vorwegnehmen. Ich meine, die Ergebnisse sind ja jetzt bekannt, ging nach hinten los. Denkbar schlechter Start, direkt mit einem Gegentor bereits nach 86 Sekunden. Und ja, da sind wir dann sofort wieder irgendwie in ein bisschen alte Muster verfallen. Kurioser zweiter Treffer von Troppmann zum 2:0. Er schießt auf Höhe der Grundlinie unseren Goalie an und von seinem Rücken, von der Maske, wie auch immer, geht der Puck ins Tor. Also unglücklicher kannst du eigentlich nicht starten und dann ist das erste Drittel vorbei und wir liegen direkt 2:0 zurück.
Zu dem Zeitpunkt, muss ich ehrlich sagen, war ich zu Hause am Live-Ticker und habe mir eigentlich gedacht, okay, wenn man jetzt sowas startet wie gegen Ravensburg, oder ja, hat man ja schon x Beispiele in der Saison, dass wir zurückgelegen sind und dann erst angefangen haben zu spielen, weil uns das irgendwie vielleicht liegt, hinterher zu laufen. Da habe ich mir wirklich nur gedacht, naja, also da kann jetzt nur was passieren. Wenn es jetzt Anfang, zweites Drittel vielleicht ein schnelles Tor schießt, dann bist du wieder voll im Spiel. Ne? Aber ist ja ein bisschen anders gekommen.
Denkst du, ja. Das zweite Drittel haben wir den Beginn direkt wieder verschlafen, haben sofort das 3:0 kassiert. Und das Kuriose ist ja, bis dahin waren die Eisbären eigentlich gar nicht so schlecht im Spiel aus meiner Sicht. Also wir haben es sowohl im ersten als auch dann im zweiten Drittel schon geschafft, die Nauheimer auch ja, zu beschäftigen und in ihrem Drittel einzuschnüren. Allerdings, aus unseren Abschlüssen machen wir einfach zu wenig. Und vorne agieren wir extrem unglücklich im Abschluss. Und naja, in der Defensive will ich nicht von Unglück sprechen, da ist es fast schon Unvermögen. Und so kam es halt dann, dass Nauheim auch das vierte Tor geschossen hat. Und dann war die Messe eigentlich tatsächlich gelesen.
Das vierte ja auch wieder im Powerplay. Wo man ja inzwischen echt schon Angst haben muss, wenn wir Strafe ziehen. Es sind ja nicht mal viele Strafen. Also wir nehmen jetzt nicht übermäßig Strafen, aber wir haben das schlechteste Penalty-Killing in der ganzen Liga. Und das merkst du
das
halt
merkst
dann.
Das merkst du, absolut.
Vor allem jetzt zu dem Zeitpunkt in der Saison, wo die meisten Teams halt dann ihre Powerplay-Formationen wirklich schon geschärft haben. Und wir, ja, ich weiß auch nicht, es ist halt nur der reine Kampf im Penalty-Killing und den kann man wirklich ihnen nicht absprechen, aber es ist wenig Taktik. Es ist nur Kampf mit Puck wegschlagen, der dann meistens noch im Drittel wieder liegen bleibt. Ja, und Bad Nauheim, muss ich ehrlich sagen, obwohl die hinter uns standen in der Tabelle, schätze ich da schon so eiskalt ein, dass für die das dann ein gefundenes Fressen ist, wenn wir da die 2 Minuten für Stock halten, nehmen. In dem Fall war es der Juma Grimm. Ja, und dann fällt natürlich das 4:0 im Powerplay. Dann spätestens war es eigentlich schon gegessen.
Wie du sagst, da war es dann eigentlich schon gegessen. Drittes Drittel haben wir natürlich auch alles versucht. Peter Flash auch wieder versucht von außen ja, aufs Spiel einzuwirken. Für mich tatsächlich neben dem Treffer von Troppmann die Szene des Spiels, dass er beim Stand von 0-4 im dritten Drittel, also 0-4 aus unserer Sicht, bei noch 7 Minuten 40 zu spielen bereits unseren Goalie zieht. Aber wie soll es natürlich anders sein? Der Effekt ist schnell verpufft. Nauheim hat es für ein Empty Net genutzt. Und zwar auf Höhe unserer blauen Linie. Es war stark abseitsverdächtig. Leider aus dem Gästeblock hat man es nicht so gut gesehen.
Da gab es, glaube ich, auch einen Videobeweis.
Es gab einen Videobeweis, Kuriosum. Die Schiris müssen in Nauheim tatsächlich das Stadion verlassen, um den Videobeweis sich anzusehen.
Okay, ja.
Der ja, Videowagen oder was auch immer da aufgebaut ist, steht tatsächlich außerhalb vom Stadion. Dementsprechend hat es auch extrem lang gedauert. Es gab auch es war das zweite Drittel schon mal einen Videobeweis, als ein Tor von uns zu Recht aberkannt wurde. Egal, zurück zu der Szene. Letzten Endes war es wohl kein Abseits. und damit das 5-0 für Bad Nauheim. Und ja, das war natürlich dann, war endgültig der Deckel drauf. Gegentore 6 und 7 sind dann meines Erachtens nur eine Randnotiz gewesen. Man hat schon gemerkt, dass spätestens nach dem 5. Gegentreffer war einfach, da war der Kampfgeist gebrochen von unserer Mannschaft. Ja.
Trotzdem finde ich es schwierig, als jetzt jemand, der nicht im Stadion mit dabei war, habe ich mir in dem Moment gedacht, ja okay, was passiert denn jetzt? Jetzt brechen alle Dämme, jetzt fallen die Tore im Sekundentakt. Natürlich, klar, kannst du jetzt nicht erwarten von der Mannschaft, dass sie dann nach dem 5-0 jetzt hier noch, was weiß ich, wie nach vorne spielt und konzentriert ist und so weiter. Trotzdem muss ich sagen, muss nicht jeder Schuss ein Treffer sein.
Sehe ich auch so. Ich finde tatsächlich ein bisschen mehr Schadensbegrenzung auch für unseren neuen Goalie wäre nicht schlecht gewesen. Aber die Schüsse der Nauheimer, die waren einfach gut. Die waren platziert. Was mir auch extrem aufgefallen ist, dass wir den hohen Slot tatsächlich nie in den Griff bekommen haben und Nauheim da immer wieder gefährlich vors Tor kam. Und dementsprechend aus dieser Position, wenn du dann gute Schützen hast, dann fallen halt die Dinge. Für mich war es tatsächlich ein Spiel, das wir schon nach dem ersten Drittel ein Stück weit verloren hatten. Wir haben es vorher gesagt, ein 2-0 kannst du immer aufholen, aber so wie das erste Drittel lief, war das für mich schon so ein bisschen Indiz, oje, da geht heute tatsächlich wenig.
Naja, Kuriosum übrigens, Endergebnis war ja 7-0 für Nauheim. Das Schussverhältnis war allerdings aus Nauheimer Sicht 32-40. Ist eher ungewöhnlich.
Ist ungewöhnlich, ja. Wir hatten ja auch unsere Offensivaktionen. Ich habe es vorher erwähnt, wir haben ja die Nauheimer auch in ihrem Drittel eingeschnürt und hatten nicht so schlechte Chancen. Nur wir sind einfach, was den Abschluss betrifft, irgendwie ja, nicht konsequent genug. Trevino hat den Alleingang, trifft die Scheibe nicht richtig. Timo Kose wird blendend freigespielt, haut den Puck 2 Meter neben das Tor, obwohl er freie Schussbahn hat. Und das ist genau der Unterschied zu den Treffern der Nauheimer. Die hatten freie Schussbahn und haben das Ding halt im Tor versenkt. Dazu kommt natürlich auch Pech. Unser Torwart wird angeschossen und der Puck geht rein. Im gleichen Spiel schießt Trevino, der Puck wird komisch abgefälscht, kullert auf der Latte entlang und fällt aber nicht ins Tor, sondern irgendwie aufs Tor oder hinten runter. Das sind natürlich Sachen, das hast du nicht in der Hand. Und für mich das Fazit war eigentlich das, am Ende 0-7, das tut unglaublich weh. Es war also nicht nur die Eiseskälte in der offenen Nauheimer Scheune, die echt geschmerzt hat. Für mich aber trotzdem insgesamt einfach zu hoch. Und wie schon auch gegen Ravensburg, kannst du aber halt einfach nichts kaufen davon.
Ja, jetzt steht es nun mal da, das 0-7 und die Niederlage gegen Ravensburg am Freitag mit 3-5. Und die Tendenz zeigt klar nach unten, mit uns höchstens noch der EHC Freiburg, der ähnlich schlechte Tendenzen aufweist, aktuell in der Liga. Gibt es denn deiner Meinung nach jetzt Grund für eine Trainerdiskussion?
Jetzt haust aber einen raus, gleich in unserer ersten Folge. Trainerdiskussion, schwierige Frage.
Findest du das Experiment, wollen wir es mal so formulieren, mit Peter Flash, findest du, dass das gescheitert ist oder dass man ihm da noch mehr Zeit geben muss oder dass er da nichts dafür kann?
Ich glaube, es ist eine schwierige Situation für ihn. War ja das so alles nicht unbedingt geplant. Also gerade er, der seit dieser Saison sportlicher Leiter tätig ist, muss dann plötzlich auch Trainer sein. Ich finde, dass das Experiment nicht unbedingt gescheitert ist, denn gerade am Anfang hat man ja schon einen gewissen Effekt gehabt und wir haben ja dann auch Punkte geholt. Die Mannschaft hat deutlich ansehnlicher gespielt, hat das gespielt, was sie vielleicht auch kann. Jetzt nicht dieses Defensiv-Hockey, das unser ehemaliger Trainer hatte spielen lassen wollen. Von daher am Anfang sah es auch gut aus. Trotzdem glaube ich, dass wir in der jetzigen Situation, in der wir uns befinden, du hast es gerade gesagt, wir sind mit das formschwächste Team der Liga aktuell und es sind nicht mehr viele Spiele. Und ich glaube, dass jetzt vielleicht der Zeitpunkt gekommen wäre, darüber nachzudenken, ob man nicht so eine Art, ja, wie heißt es immer so schön, Feuerwehrmann holt, einen Trainer, der wirklich Erfahrung vorweist. Ich meine, Flash hat Erfahrung als U20-Trainer, da hat er seine Sache überragend gemacht bisher in Regensburg, aber U20 und Profis ist halt wahrscheinlich schon nochmal ein Unterschied, speziell dann in so kritischen Saisonphasen oder wenn du eine Mannschaft hast, die in solch einer schwierigen Verfassung ist, sage ich es jetzt mal. Und deswegen frage ich mich schon, ob es nicht vielleicht sinnvoller wäre, nochmal über einen Trainerwechsel zumindest nachzudenken. Man darf natürlich nicht vergessen, es muss halt auch jemand verfügbar sein und der muss budgettechnisch natürlich auch passen. Also da wird jetzt keiner kommen und weil er die Eisbären so toll findet, das Ganze umsonst machen. Das sind natürlich viele Faktoren.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Sicherlich war dieser Trainerwechsel-Effekt am Anfang auch deutlich zu sehen. Und es war vielleicht auch wirklich mehr als ein Effekt, nur um des Trainerwechselwillens, sondern man hat schon gesehen, es gibt eine andere Marschroute und die Mannschaft kommt besser klar mit dem System. Und jetzt ist es irgendwie so im Sand verlaufen. Ich finde es jetzt wirklich etwas, ja, jetzt geht jetzt wieder bergab, man muss das wirklich so sagen.
Ja, ganz klar.
Wir sind jetzt vielleicht nicht in der gleichen, aber in einer ähnlichen Situation, die dazu geführt hat, dass der Peter Flash überhaupt Trainer wurde. Letztendlich denke ich, wird es bleiben. Also wenn man es jetzt mal realistisch einschätzt, wenn man auch mit einkalkuliert, wie unsere Geschäftsführung so drauf ist, denke ich, wird es bleiben und es wird wahrscheinlich auch gar nichts anderes übrig bleiben, als dass man das Vertrauen ausspricht. Es wird jetzt kein Tom Pokel plötzlich hier in Regensburg landen. Aber ich habe in meinen Gedanken.
Hättest du den gern bei uns?
Nein, aber ich habe in meinen Gedanken schon mal den Namen Igor Pavlov fliegen hören. Oha. Auch wenn es das letzte Mal nicht funktioniert hat, aber ja. Ich erinnere mich da an eine Zweitligasaison vor langer, langer Zeit.
1-0 gegen Bittigheim,
ja, war das, wo ja. Einfach die Defensive so richtig auf Trab gebracht worden ist. Und das, glaube ich, wäre genau das, was wir jetzt gerade brauchen. Aber ist natürlich erstens, wie du schon sagst, eine Frage der Verfügbarkeit und zum anderen eine Frage des Geldes. Es wird nicht für beides Geld da sein, nicht für einen sechsten Conti und einen neuen Trainer, das wird wahrscheinlich nicht funktionieren.
Also ich sage dir ganz ehrlich, ich möchte nicht in der Haut der Verantwortlichen stecken aktuell, weil aus meiner Sicht haben wir gerade so viele Baustellen, die du unmöglich alle gleichzeitig schließen kannst und da jetzt abzuwägen, was sinnvoller ist und was man vielleicht eher mit den vorhandenen Mitteln, die man hat oder nicht hat, wie auch immer, was man da eher realisieren sollte, du hast es gerade angesprochen, vielleicht einen neuen Trainer oder doch einen neuen Conti, dann ist die Frage, holst du jemanden für die Abwehr? Also ich denke jetzt gerade vielleicht an einen guten Verteidiger, der auch Spielmacherqualitäten hätte, Lindberg zum Beispiel.
Würde ich gerne nehmen, ja.
Ja, momentan schwierig, aber ja, richtig, ja. Hilft uns oder würde uns momentan auch nicht helfen. Oder ob du einfach einen Stürmer holst, der Abschlussqualität hat. Ich weiß es nicht. Es ist wirklich extrem schwierig und ich glaube, das sind die Gedankenspiele, die sich gerade unsere Verantwortlichen auch stellen, die sich sicher auch Peter Flash in Personalunion Trainer sportlicher Leiter stellen wird. Man wird es sehen.
Ja, die Verantwortlichen sind ja da immer dran, auch wenn wir als Fans davon nichts mitbekommen, sind die ja nicht tatenlos, zumindest nicht, was ihre Gedankengänge angeht. Und da gab es ja im Fanforum zuletzt einen Beitrag von unserem Hauptgesellschafter Christian Volkmer.
Wie, du bist im Fanforum unterwegs?
Ab und zu.
Okay.
In dem Fall wurde ich mit der Nase drauf gestoßen, deswegen, also auf diesen Beitrag, deswegen habe ich das mitbekommen. Und er hat da mal Stellung bezogen, sicherlich gewissermaßen in einem gewissen Ärger, aufgrund dieser Vorwürfe von Nichtkommunikation und auch vielen Beschimpfungen in den sozialen Medien, die er offensichtlich hat über sich ergehen lassen müssen. Aber irgendwie die Quintessenz scheint zu sein, dass sich jetzt an Kommunikation nichts ändern wird.
Habe ich auch so vernommen, ja. Muss ich gleich direkt einhaken, was natürlich gar nicht geht, sind Beschimpfungen, egal ob das jetzt über Social Media ist oder im Stadion oder auf sonstige Art und Weise. Das ist einfach ein No-Go. Ich meine, da ist jemand, der seit einigen Jahren extrem viel Geld in das Regensburger Eishockey steckt. Und Zeit, richtig, insbesondere auch Zeit, dass wir jetzt aktuell da sind, wo wir sind. Ich meine, unabhängig jetzt vom Tabellenplatz, aber wir sind in der DEL2. Wir sind da hingekommen mit dem Engagement von gewissen Personen. Und das muss man definitiv respektieren. Und da haben Beschimpfungen, insbesondere dann auf persönlicher Ebene, überhaupt nichts verloren. Nichtsdestotrotz, ich habe natürlich den Beitrag auch gelesen und ich muss schon sagen, ich sehe es ein bisschen kritisch, weil ja, korrigier mich, ein bisschen so der Tenor war, ja, wir halten uns bedeckt, weil sonst bekommen wir ja nur noch mehr Kritik ab.
Ja.
Das finde ich tatsächlich ein bisschen schwierig, weil ich mir denke, die Fans, also ich klammer jetzt explizit die Fans aus, die da mit Beschimpfungen um sich werfen oder einfach die Sachlage nicht verstehen wollen, aber es gibt ja genug Fans, die sehr wohl Verständnis für die Situation haben, auch verstehen, was dieses Engagement, das Christian Volkmar an den Tag legt, überhaupt für unseren Standort bedeuten, für die Stadt bedeuten, was auch immer. Die Fans spreche ich an und da geht es ja einfach darum, man möchte einfach ein bisschen mitgenommen werden. Keiner will detaillierte Zahlen haben oder eine Namensliste der potenziellen neuen Spieler vorgelegt bekommen, am besten wöchentlich oder so, sondern es geht ja einfach darum, sei es bei Verletzungen, dass man einfach kurz mitgeteilt bekommt, ja, die und die Spieler fallen aus. Ja. Oder sei es, ja, wir schauen uns um. Solche Dinge. Mehr, glaube ich, braucht es auch gar nicht. Und da kommt halt ein bisschen wenig. Und dann zu argumentieren, ja, wir halten uns da bewusst bedeckt, weil wir nicht noch mehr, Kritik abbekommen möchten, wenn wir dann mal was sagen, das halte ich tatsächlich für ein bisschen den falschen Weg. Zum gewissen Teil kann ich es aber natürlich auch verstehen.
Ich habe da tatsächlich, bin ich auch bei dieser Passage am ehesten hängen geblieben. Der Christian Volkmar, der spricht ja da oder schreibt da von Erfahrungen, die sie gemacht haben, dass bei mehr Kommunikation auch mehr Kritik kam. Die Erfahrung kann ich natürlich jetzt nicht einfach hinwegfegen, wenn die gemacht worden ist, dann wird es schon so sein.
Ja, natürlich.
Kann ich ehrlich gesagt aber auch nicht ganz verstehen, weil es war eine Zeit, vor allem vor dem Aufstieg, wo es deutlich mehr kommuniziert worden ist, wo auch die Fans einfach an sich mehr mitgenommen wurden. Und ich rede jetzt da nicht nur von Posts vielleicht auf Social-Media-Kanälen, sondern zum Beispiel Fan-Meeting wurde auch sehr oft noch angesprochen dann im Forum, dass das halt einfach schon mal wieder schön wäre. Das war mal irgendwie, ja, jetzt eine Institution oder wurde halt mal eingeführt und wurde dann so halbwegs regelmäßig gemacht und wegen Corona dann auch online und war rege Beteiligung. Und ich habe schon auch das Gefühl, naja, das sind viele, die wollen sich einfach einbringen. Die wollen einfach ihre Ideen da mitteilen. Und ja, und sagen wir mal, was die sonstige Kommunikation angeht, Da sind in der Vergangenheit einfach Sachen passiert und das hat sich jetzt aufgestaut. Ich meine, das ist jetzt die erste Reaktion von der offiziellen Seite seit was weiß ich wann, was das Thema angeht. Also
seit sehr langer Zeit, ja. Ich meine, klar, gab es immer mal Interviews auf
TVA,
Kneidinger Sportstudio
oder
in der MZ natürlich.
Aber so konkret jetzt auf dieses Problem bezogen, wüsste ich jetzt nicht, dass da schon mal so reagiert worden wäre.
Richtig, ja.
Und da fällt jetzt mir zum Beispiel, fallen da so Sachen ein, wie dass man diesen WhatsApp-Channel, den offiziellen von den Eisbären, ins Leben gerufen hat und dann zwischendurch ist da einfach monatelang nichts mehr passiert. Und dann war man einfach nicht dazu in der Lage, offensichtlich, dass man einfach mal irgendwo einen kurzen Post reinhaut, auf Facebook oder Instagram. Ja, dass halt da jetzt momentan technische Probleme gibt und man einfach jetzt auf absehbare Zeit darauf verzichtet oder keine Ahnung. Das sind so die Kleinigkeiten. Da redet keiner davon, von irgendwelchen Geldern was zu erfahren oder von Verpflichtungen oder halt von potenziellen Verpflichtungen, Spielern, mit denen verhandelt wird. Das wissen die Fans, dass uns das so weit nichts angeht, weil das halt einfach Sachen sind, die unter Verschluss gehalten werden, so lange, bis sie zu verkünden sind. Aber so Kleinigkeiten, wo man dann einfach im Stich gelassen wird, da hat sich, glaube ich, schon bei den Fans einiges angestaut. Und es gibt natürlich Idioten, bei denen sich das dann auf typische Facebook-Art entlädt.
Hast schon gesagt,
Aber
ja.
im Großen und Ganzen hätte ich mir vielleicht auch gewünscht, dass man da ein bisschen mehr darauf eingeht.
Ja, ich würde es tatsächlich nicht im Stich gelassen nennen, weil letzten Endes, glaube ich, ist es nicht so. Aber du hast es schon, glaube ich, erwähnt, oder was es ganz gut trifft, man möchte, glaube ich, als Fan einfach mitgenommen werden. Und die Punkte, die du jetzt angesprochen hast, das sind so Sachen, die, glaube ich, sind, ohne jetzt den Verantwortlichen zu nahe treten zu wollen, aber ich glaube, die sind ein Stück weit ein bisschen hausgemacht, weil es ist halt schwer zu verstehen für den normalen Fan, nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen, wenn du ein Medium hast, wie jetzt diesen Fanstammtisch, der dann plötzlich von heute auf morgen einfach nicht mehr stattfindet und es keine Info dazu gibt und als hätte es das nie gegeben. Das, glaube ich, ist halt schwer nachzuvollziehen. Und was man natürlich auch nicht vergessen darf, dass natürlich, wenn alles super läuft, keine Ahnung, so wie letzte Saison und du von Sieg zu Sieg eilst und in den Playoffs bist und keine Ahnung, die ganze Liga zusammenschießt, mehr oder weniger, dann fällt es natürlich nicht so sehr auf, weil da ist eh die Euphorie da und dann, glaube ich, schaut der ein oder andere Fan auch mal eher drüber hinweg. Aber in so einer schwierigen Phase, in der wir uns aktuell befinden oder eigentlich schon die ganze Zeit befinden, da trägt sowas natürlich nicht dazu bei, dass sich die Wogen ein bisschen glätten, sondern ich glaube, da wäre es erst recht von Vorteil, wenn man so ein Medium dann nutzen würde, um sich einfach ein Stück weit zu erklären und eben auch diesen Zusammenhalt Verein und Fans zu stärken, die Fans ein bisschen abzuholen und mehr muss es ja gar nicht sein. Ich finde den Post insofern nicht so verkehrt, mal vom Inhaltlichen her weg, dass zumindest jetzt mal eine Reaktion kam von Vereinsseite. Ich meine, man hätte es auch die letzten, keine Ahnung, wie viele Spiele haben wir jetzt noch, 11, 10, 11 Spiele, hätten wir jetzt einfach nichts machen können und quasi, wenn die Saison dann vorbei ist, dann vielleicht mal reagieren können. Es ist jetzt schon passiert. Das, glaube ich, muss man ihnen positiv zugute halten. Über den Inhalt kann man natürlich streiten,
Ja,
aber
das sowieso. Aber es ist ja, sagen wir mal, schon mal ein Fortschritt, wenn man überhaupt hört, zum Beispiel, warum die Dinge so gemacht werden, wie sie gemacht werden.
richtig,
Ne,
ja.
wenn das, es gibt ja eine Begründung, die muss man jetzt, also diese Meinung muss man nicht teilen, aber man weiß, es gibt eine Begründung. Es wird nicht gemacht, weil man jetzt, ja, blöd salopp dahergesagt, weil man mit dem Fan nichts zu tun haben will, sondern es wird mit der Begründung gemacht, weil in der Vergangenheit halt Erfahrungen gemacht worden sind, offenbar,
Die
die Verantwortlichen dazu bewogen haben, jetzt eher mal sich zurückzuhalten.
Richtig, richtig. Die halt einfach vermieden werden wollen in der Zukunft, ja.
Ja, naja.
Aber gut, sei es
Sagen wir
drum.
mal froh, dass das überhaupt passiert ist. Also ich fand den Beitrag sehr wichtig. wie du schon gesagt hast, auch jetzt mal weg vom Inhaltlichen, fand ich super, dass einfach überhaupt was kam.
Absolut.
Und insofern, glaube ich, wurde da vom Christian Volkmar alles richtig gemacht. Ne?
Richtig, ja. Und ich glaube, was man auch nicht vergessen darf, in der Situation, jetzt gilt es einfach insgesamt als Verein, da gehören die Fans auch dazu, als Eishockey-Standort Regensburg. Wir müssen jetzt einfach zusammenhalten. Jeder muss seinen Teil ein Stück weit dazu beitragen. Und dass wir dann am Ende ja weiterhin DEL2-Eishockey in Regensburg sehen.
Ja, da bin ich ganz bei dir. Da, glaube ich, brauchen wir sonst nichts mehr dazu sagen. Wir haben noch mal den Blick jetzt vielleicht langsam zum Schluss auf die Tabelle aktuell. Also durch dieses unsägliche 7:0 in Bad Nauheim sind wir jetzt doch auf den 12. Platz abgerutscht. Jetzt sind es auch nur noch 6 Punkte vor Krimica. Also jetzt sind wir auch weit weg von irgendeiner 10-Punkte-Regel, was die Playdowns angehen würde. Und Krimitschau hat vor allem jetzt zuletzt auch wieder steigende Form. Die machen auch das Beste aus ihrem Dilemma.
Absolut.
Haben 2 Siege geholt und Selb ist auch voll im Kommen. Mit 3 Siegen jetzt.
Ja, Selb gewinnt in Kassel. Ja. Nach Overtime. Krimitschau gewinnt nach 2:0 Rückstand in Kaufbeuren und holt 3 Punkte. Soll ich Weiden überhaupt erwähnen? Die punkten, das ist sowieso ja. Wahnsinn.
Richtig.
Ja, und Nauheim haben wir ja schon thematisiert.
Also Freiburg, der einzige Weggefährte momentan nach unten. Ne?
Was tatsächlich überraschend ist, hätte ich so nicht erwartet. Die waren ja lange Zeit teilweise sogar unter den Top 4.
Ja.
Und da kam dann schon noch ein Stück weit ein Einbruch. Ich glaube, da liegt es auch ein bisschen an der Kaderfülle, sage ich jetzt mal.
Die haben jetzt eine lange Zeit sehr, sehr viele Verletzte
auch gehabt. Richtig. Und das merkst du natürlich in dieser engen Liga brutal. Ich meine, die Eisbären können da ja auch ein Lied davon singen. Nichtsdestotrotz hätte ich nicht damit gerechnet, dass jetzt tatsächlich sogar Freiburg noch mit unten drin hängt und vielleicht den Blick eher nach unten richten muss. Was mir ein bisschen Sorgen bereitet, ist, dass wir halt aktuell die schlechteste Performance aller Mannschaften im Tabellenkeller haben und ich traue es mich gar nicht anzusprechen, aber so sehe ich uns leider als Abstiegskandidat Nummer 1 aktuell.
Ja, jetzt nach den letzten Spielen, glaube ich, ja, tut man sich hart, da zu widersprechen. Es sind zwar, man klammert sich an jeden Strohhalm, es sind jetzt trotzdem nur 5 Punkte auf Freiburg und das wäre der 10. Also es ist Eishockey.
Ja.
Es sind jetzt zwar tatsächlich übrigens nur noch 9 Spiele, okay. Aber 9 Spiele, da geht auch noch viel. Und ich könnte mir vorstellen, irgendwie so eine Geschichte, dass wir noch jemanden verpflichten, der uns wirklich weiterbringt, der vielleicht auch mal alleine irgendwie ein Spiel entscheiden kann, der die Moral in der Mannschaft wieder hebt. Und ja, vielleicht kann man dann doch nochmal den einen oder anderen Sieg einfahren und vielleicht nochmal den Blick nach oben richten, statt nach unten. Aktuell schaue ich aber auch eher auf Grimmitscha und Selb.
Tatsächlich, ja. Also das Schlimmste, was uns passieren könnte, ist, dass man das jetzt aus dem Blickfeld verliert. Und ich glaube, man muss so realistisch sein, wie du sagst, und den Blick tatsächlich Stand jetzt eher nach unten richten und Platz 10 erstmal Platz 10 sein lassen. Ich würde es uns natürlich allen wünschen, dass man am Ende, egal ob es jetzt mit einer Neuverpflichtung ist oder aus welchen Gründen auch immer, dass die Pucks einfach doch mal reinfallen und wir unsere Leidenszeit ein Stück weit jetzt beenden können in den letzten 9 Spielen, dass wir dann am Ende halt schon über dem Strich stehen. Aber wenn es nicht so ist, auch dann muss man so realistisch sein und muss natürlich wissen, dann geht's in den Playdowns ja, gegen den Abstieg. Und da müssen wir dann tatsächlich voll da sein.
Ja, da ist es dann wieder eine Sache, wo Peter Flesch als Coach am meisten gefordert ist, dass er die Mannschaft darauf einstellt. Er hat ja jetzt schon immer wieder mal gesagt, dass jedes restliche Spiel jetzt in der Hauptrunde Playoff-Spiele sind. Und das ist offensichtlich in den Köpfen der Mannschaft noch nicht
angekommen, ja.
Weil auch der Mannschaft ist ja nicht vorzuwerfen, dass sie nicht kämpft, aber du merkst einfach, dass sie mit sich selbst beschäftigt ist.
Ich glaube, es muss einfach wieder ein positives Erlebnis da sein, egal wie das auch immer aussehen mag. Man hat sie jetzt mit den Neuverpflichtungen der Torhüter, ist ja schon mal so ein Punkt, wo man jetzt einen neuen Reiz hat, ganz automatisch. Es kommen neue Spieler. Klar, das muss ich jetzt erst finden, aber da ist jetzt schon mal was passiert. Ich glaube, jetzt muss man einfach wirklich hoffen, dass irgendwann jetzt in den nächsten Spielen, besser früher als später, dass du einfach vielleicht ein Spiel mal dreckig gewinnst. Ja? Dass du einfach mal wieder 3 Punkte holst, so ein Erfolgserlebnis hast und dass sich dieses Erfolgserlebnis dann im besten Fall verselbstständigt, weil in der Situation, in der wir jetzt sind, mit der in der Verfassung oder mit dieser Performance, wenn sich die jetzt verselbstständigt, dann ja, dann glaube ich, sieht es düster aus. Sprechen
wir besser noch nicht an. Warten wir mal, was kommt.
Und positiv bleiben, weiterhin hoffen und dann schauen wir mal.
Ja, dann haben wir zum Schluss noch ganz kurz gerüchteweise die Situation in Weiden, also die finanzielle Situation. Sportlich stehen sie ja irgendwie über den Dingen. Also muss man schon sagen, nee, es ist ja Wahnsinn, was die abliefern. Erinnert mich jetzt schon auch sehr an uns letzte Saison irgendwie. Auch wenn die Meisterschaft jetzt für Weiden natürlich kein Thema ist, glaube ich. Aber einfach dieses voll über dem eigenen Potenzial noch spielen, das ist schon klasse.
Ich weiß, was du meinst. Ich würde tatsächlich eher die Parallele ziehen zu unserer ersten DL2-Saison. Vom Gefühl her würde ich sagen, da waren wir ähnlich wie Weiden jetzt diese Saison, der Aufsteiger, und eigentlich hat keiner irgendwie auch nur einen Cent auf uns getippt, und trotzdem hast am Ende ob souverän oder nicht,
das mag jetzt jeder
anders sehen,
das ist egal.
Hast die Klasse gehalten und Weiden ist aktuell auf dem besten Weg dahin. Sportlich ist wirklich überragend aktuell, was die abliefern. Und jetzt muss man natürlich schauen, wie es dann finanziell weitergeht. Da hat man ja gehört jetzt zuletzt, dass sich wohl diese A-Lösung mit dem Investor zerschlagen hätte.
Ja, gerüchteweise muss man jetzt sagen, also wir wollen jetzt gar keine neuen Gerüchte hier streuen, aber einfach mal das aufgreifen. Also angeblich ist das gescheitert, kurz bevor das wohl zu einer Lösung geworden wäre. Und genauso angeblich, das gehört auch dazu, arbeitet man in Weiden allerdings schon an einem Plan B. Und das ist wohl auch der Grund, warum dass man dort jetzt offiziell noch nichts gehört hat. Jedenfalls muss man schon sagen, es ist toll, was die da machen. Also die meisten Clubs wären schon froh gewesen um einen Plan A. Weiden zieht noch einen Plan B aus der Schublade, wenn es dann stimmt. Aber die Zeit wird jetzt schon langsam knapp. Da muss jetzt schon langsam Gas gegeben werden, um da noch zu einer Lösung zu finden. Wobei man natürlich sagen muss, offensichtlich gibt es ja keine Probleme mit den laufenden Mitteln. Also man hört ja überhaupt nichts, dass vielleicht irgendwelche Spieler nicht bezahlt worden wären oder dergleichen. Insofern meine persönliche Meinung dazu ist, ich gehe davon aus, dass Weiden selbstverständlich jetzt die Saison zu Ende spielen wird. Und die Weidener werden auch so oder so versuchen, für nächste Saison eine DEL2-Lizenz zu bekommen.
Ob sie es dann bekommen, ist
möglicherweise auch mit abgespecktem Budget.
Ja,
das ist ja auch möglich.
Ja.
Ne?
Ja.
Aber ich glaube da nicht mehr an daran, dass das da schief gehen könnte. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen.
Ja, ich würde es uns wünschen. Ich wünsche es natürlich den Weidnern. Jeder Eishockey-Standort, der erhalten bleibt und insbesondere natürlich in unserer Liga erhalten bleibt, ist natürlich positiv. Gerade für uns ist es natürlich auch ein Derby, das dann wegfallen würde. Ja, hoffen wir einfach das Beste im Sinne des Eishockeysports und drücken wir Weiden die Daumen, dass sie da die Kurve kratzen.
Das hört sich nach einem guten Schlusswort an.
Würde ich auch sagen.
Gut, dann hätten wir es. Folge 1 geschafft. Schauen wir mal, was die nächste Woche so bringt. Und hoffen wir, dass wir ein bisschen bessere Nachrichten haben als 0 zu 7.
Ja, definitiv. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Mir hat es Spaß gemacht.
Ja, ich hoffe vor allem, euch da draußen hat es Spaß gemacht oder zumindest seid ihr nicht eingeschlafen. Schauen wir mal, dass wir das in Zukunft vielleicht dann noch ein bisschen besser hinbekommen. Aber ich glaube, fürs erste Mal war es ganz okay. Für Kritik, glaube ich, sind wir natürlich immer offen.
Natürlich.
Oder wir bitten sogar darum, weil es da einfach viele Sachen gibt, die man selber gar nicht so auf dem Schirm hat, die man selber gar nicht merkt. Also wenn ihr da Vorschläge habt, Kritik, sonst irgendwas, rührt euch gern. Und dann schauen wir, dass wir das in Zukunft immer weiter verbessern können. Ne? Alles klar. Dann würde ich sagen, war's das und bis nächste Woche.
Bis dann. Macht's es gut. Servus.
Ciao.